Wer die Rentnerzeit erlebt und erleben darf, der hat 6, 7 Jahrzehnte hinter sich, manche unter uns vielleicht noch mehr. Und in diesem Leben hat sich vieles ereignet. Wie gehen wir am Ende mit dem um, was uns so begegnet ist in unserem Leben? Und da sind ja nicht nur die guten Dinge. Da gibt es auch manches, was man an Last mitträgt. Da gibt es manches, was man versäumt hat. Und da gibt es manches, womit man einfach nicht fertig wird. Und deshalb einmal unser Thema für diesen Nachmittag: versöhnt mit der eigenen Lebensgeschichte. Vielleicht noch ein ganz kleiner Hinweis: wollt ihr euch mit den Stühlen lieber so richtig rumdrehen oder geht das? Nicht. Also ihr müsst selber wissen, wie ihr am besten sind. Ich stehe gut hier vorne. Also das ist schon mal klar. Nur, dass ihr euch nicht zu sehr verdreht. Ich sehe auch genug. Was ist denn jetzt noch? Wenn ihr hier solche Technik habt, nutzen wir die. Gut. Kann man gerne machen. Nur, dass ihr bequem sitzt, das möchte ich, dass ihr da nicht hier... Das Essen hat geschmeckt, aber da tut alles andere weh. Gut. Ja, versöhnt mit der eigenen Lebensgeschichte oder auch als Unterthema versöhnt mit gestern, mit dem, was in unserem Leben passiert ist. Und ihr habt ja alle miteinander eure Lebensgeschichte mitgebracht. Und wenn wir jetzt ganz, ganz viel Zeit hätten und jeder würde aus seinem Leben erzählen, wisst ihr, was da alles zusammenkommt? Wie wir staunen würden, was jeder so erlebt hat, was in seiner Lebensgeschichte so passiert ist. Wie schaue ich denn auf mein Leben zurück? Wenn ich einmal den Lebenslauf grafisch darstellen sollte, dann würde ich mich für eine solch gekrümmte Linie entscheiden. Da beginnt unser Leben mit der Geburt, erreicht dann irgendwann den Zenit, den Höhepunkt, und den haben wir alle miteinander schon längst überschritten. Und dann geht es zum Tod hin. Oder ein Lebensanfang, eine Lebensmitte, ein Lebensende. Der Lebensbogen als die gekrümmte Linie zeigt mir sehr deutlich den Verlauf meines Lebens. Dieser weit gespannte Bogen, wobei keiner weiß, wie lang dieser Bogen sein wird. Er könnte auch sehr kurz sein und schon bei Zeiten enden. Dieser gespannte Bogen zeigt uns ja den Aufbau und den Abbau unseres Lebens. Im Volksmund sagt man dann zu dieser Zeit, von nun an geht's bergab. Von nun an geht's bergab. Und das merkt man manchmal ganz stark, dieses Lebensgefälle, wenn die Kräfte nachlassen und vieles nicht mehr möglich ist. Und mit diesem negativen Lebensgefühl, von nun an geht's bergab, werden viele nicht fertig. Dann fragt man sich, ich habe das doch alles machen können. Wieso geht das jetzt nicht mehr? Und man vergisst, dass man keine 20 mehr ist, auch keine 50, sondern vielleicht 70, 75 oder 80. Ich möchte in diesem Zusammenhang auch an die Natur erinnern. Da gibt es einen Morgen, einen Mittag und einen Abend. Also fast so angeordnet, dieser Bogen, der sich über den Tag spannt. Es gibt die Tagesbezeichnung Morgen, Mittag und Abend. Welche Zeit ist die schönere, die bessere? Ich denke, das ist unterschiedlich. Da gibt es die Morgenmuffel. Mit denen kann man früh gar nichts anfangen. Da sollte man einen großen Bogen machen. Die kommen erst im Laufe des Tages so richtig in Fahrt. Und die finden aber auch abends kein Ende. Also welche Tageszeit ist für Sie die geeignete? Vielleicht ab Mittag. Ich will das damit nur zum Ausdruck bringen, diese drei Tageseinheiten, also Morgen, Mittag und Abend, gehören zum Tagesablauf. Sie sind unterschiedlich in ihrer Qualität. Sie sind unterschiedlich in dem, was Menschen da tun. Und doch gehören sie zu den Zeiteinheiten des Tageslaufes. Ich will noch mal daran erinnern, wenn wir vom Lebensmorgen sprechen, dann denken wir also an die Geburt bis hierher, vielleicht so die frühe Kindheit und die Jugend. Es gibt den Lebensmittag, das Leben im Zenit. Man steht im Vollbesitz seiner Kräfte. Und dann den Lebensabend, das Alter. Und nun noch einmal, ist denn der Abend minderwertiger als der Morgen oder der Mittag? Er ist nur anders, aber nicht minderwertiger. Und das, denke ich, müssen wir auch lernen im Blick auf unser Alter. Das Alter ist nicht minderwertiger als die Jugendzeit und das Mittelalter, das wir erlebt haben. Diese Zeit ist nur anders. Und das anzuerkennen, dass diese Zeit anders ist und doch ihre Qualitäten hat, das, denke ich, muss man im Alter bei Zeiten lernen. Der Lebensabend ist also anders als die Mitte, aber ich sage es nochmal, nicht minderwertiger. Und deshalb gefällt mir auch nicht ganz dieser Lebensbogen mit Aufbau und Abbau. Ne, Abbau ist wirklich mehr so ein negativer Begriff. Und ich habe deshalb nochmal hierher geschrieben, wir sprechen besser von einem Umbau. Das Leben wird schrittweise umgebaut. Es erfolgt ein gleichwertiger, stetiger Umbau des Lebens. Und das, ihr Lieben, gilt es zu akzeptieren. Diesen Umbau, wo Lebenskräfte weniger werden und wo man merkt, ja, hier verändert sich etwas in meinem Körper selber, aber auch in dem, was ich noch so tun kann. Dieser Umbau des Lebens, ich denke, man muss frühzeitig damit anfangen, sich mit diesem Gedanken vertraut zu machen, dass es eben nicht auf ewig so weitergeht wie mit 30 und 40 Jahren. Und wer schon einmal sein Haus umgebaut hat und in dieser Zeit im Haus leben musste, der weiß, so ganz einfach ist so ein Umbau nicht. Das macht Mühe und Arbeit und Dreck. Und ich glaube, auch unser Lebensumbau erfordert von uns viel Mühe, viel Kraft und viel Anstrengung. Aber es ist eben dieser Umbau. Man könnte auch unser Leben, unseren Lebenslauf linear darstellen als diesen Start und dieses Ziel. Auch hier gibt es wieder den Beginn mit der Geburt. Und dann ist diese Lebensstrecke eben sehr unterschiedlich lang. Das erlebt jeder anders. Aber meine Frage ist noch einmal, wie schaue ich denn, wenn ich mich heute vielleicht an diesem Tag so eher am Ende dieser Linie befinde, wie schaue ich denn auf das Leben zurück, das ich gelebt habe und wie ich es gestaltet habe? Wer auf Jahrzehnte seines Lebens zurückschaut, dem wird sich irgendwann einmal diese Frage aufdrängen, hat sich denn mein Leben gelohnt? Hat es sich gelohnt? An unserem Lebensbuch, an unserer Lebensgeschichte haben ja viele Menschen mitgeschrieben. Da gibt es viele Ereignisse, Einträge, nicht nur positive. Auch manches Negative steht in unserem Lebensbuch, in unserer Lebensgeschichte drin. Da sind die negativen Einträge von Verlust und Versagen, von Unversöhnlichkeit und Unfriede, von Schuld und Sünde. Und wenn du heute an diesem Nachmittag einmal auf dein Leben so zurückschaust, bist du dann mit deiner Lebensführung, mit deiner Lebensgestaltung versöhnt? Bist du oder kannst du das akzeptieren, was in deinem Leben passiert ist? Oder neigst du eher dazu, gegen vieles, was in deinem Leben passiert ist, zu rebellieren? Das wäre auch eine Möglichkeit. Sich gegen all das zu stemmen, es einfach nicht wahrhaben zu wollen, was im Leben passiert ist. Ich sage das auch deshalb und mir ist doch dieses Thema von daher wichtig geworden, weil es mir leid tut, dass es im Alter viele verbitterte Menschen gibt. Das hat ganz viele verschiedene Ursachen. Aber mir sind Menschen begegnet, die waren nur noch verbittert. Die haben nur noch gehadert mit ihrem Leben, mit ihrem Lebensschicksal. Da konnte keine Freude mehr aufkommen. Kannst du dein Leben annehmen, wie sich es eben gestaltet hat? Mir erzählte eine Frau, schon länger her, 66 Jahre alt, ihr Mann vor 12 Jahren an Krebs gestorben. 6 Jahre später hat sie ihren Sohn ebenfalls durch Krebs verloren. Und dann kam der entscheidende Satz, aber ich bin darüber nicht verbittert. Ich bin darüber nicht verbittert. Ich denke, das bringt etwas zum Ausdruck. Nicht, dass man über diese Schicksalsschläge oder diese schweren Führungen einfach hinweggeht, Aber dass da ein Mensch sagt, ich kann das dennoch so annehmen. Ich will es einfach so akzeptieren, auch wenn das ganz schwer ist. Ich bin nicht verbittert. Und wir alle miteinander wissen ja, was an unserem Leben geschehen ist, was der Vergangenheit angehört. Können wir da noch was ändern? Können wir heute noch an Dingen drehen, die sich vor 1, 2, 3, 4, 5, ja, die sich gestern ereignet haben? Können wir da was ändern? Nein, es ist geschehen. Und vieles sind dann Fakten, die vor uns stehen. Wir können nichts ändern. Wir können im Grunde nur lernen, mit diesen Ereignissen umzugehen. Eben, ich sage noch einmal, zu akzeptieren oder zu rebellieren. Also versöhnt mit der eigenen Lebensgeschichte. Wünscht sich nicht jeder so ein Leben in Frieden, in Harmonie, ausgeglichen, froh und glücklich? Ich denke, das sind doch so unsere Wünsche, auch im Alter. Nicht ständig im Streit leben müssen, nicht nur Zank und Zoff zu haben, sondern wirklich im ausgeglichenen Leben sein zu können. Die Realität sieht leider anders aus. Und wenn man so in die Häuser und Familien schaut, auch von Christenmenschen, da gibt es ganz viel Unversöhnlichkeit, ganz viel Streit und Zank. Das müssen gar nicht mal immer die ganz gewaltigen Kämpfe und Streitereien sein. Manchmal schwelt vieles so unter der Oberfläche. Und das begleitet uns auch bis ins Alter hinein. Und es sind doch nicht nur die unversöhnlichen Nachbarn. Es ist doch nicht nur der streitsüchtige Ehemann oder die Ehefrau, die uns das Leben schwer machen, oder? Liegt nicht vieles auch an uns selber? Man will es nur leider nicht wahrhaben. Man denkt immer, besser ist ja, die anderen sind schuld, ne? Dann stehe ich ja immer gut da. Aber tragen wir nicht selber dazu bei, wie sich das Zusammenleben in unseren Familien oder auch Gemeinden gestaltet? Schwierig und notvoll? Oder dass es doch gut geht? Und haben wir nicht manchmal mit uns selber die größten Schwierigkeiten? Kennt ihr diesen Satz, der die eigene Person betrifft? Ich kann mich manchmal selber nicht verstehen. Ich verstehe mich nicht, warum ich so handle, so reagiere, obwohl ich es eigentlich ganz anders wollte. Also mit diesem Thema, und das ist mir wichtig, fragen wir einmal nach dem Verhältnis zu uns selbst. Also versöhnt nicht nur zum anderen hin, das gehört auch dazu, aber mit mir selber, ob ich da im Frieden leben kann. Weil viel Verbitterung und Ablehnung über Lebensgeschichten einfach liegt. Eine Therapeutin, Agu Bürgi, hat die Biografie eines Menschen einmal so beschrieben und gesehen: Das Beste kommt nach der Krise. Ich habe bislang keinen einzigen Menschen kennengelernt, der in seiner Geschichte keine Brüche hat, wo im Leben etwas zerbrochen ist. Ich kenne aber auch nur wenige Menschen, die sich damit versöhnt haben. Genau darum geht es. Und sie schreibt dann weiter: Die meisten Menschen ziehen es vor, ein Leben lang damit zu hadern. Sie suchen immer nach dem Grund, weshalb ihr Leben nicht gelingt. Wenn man sich nicht mit seinem Schicksal versöhnt hat, kann man auch kein gutes Leben aufbauen. Es ist wichtig, nicht nur zu erleben, dass Gott sich mit uns versöhnt hat, sondern man muss sich auch mit der eigenen Lebensgeschichte versöhnen. Ich halte das für sehr entscheidend, diesen Gedanken. Wenn ich mich mit meiner eigenen Lebensgeschichte versöhnen will, wenn ich die annehmen will, muss ich zuerst die Versöhnung mit Gott annehmen. Ich tue es am Schluss, dann komme ich nochmal auf diesen Gedanken. Aber anders geht es nicht. Diese Reihenfolge, denke ich, ist für uns ganz wichtig. Oder wie es eine Buchautorin und Theologin Melanie Wolfers einmal treffend auf den Punkt gebracht hat: Wir müssen aufhören, auf eine bessere Vergangenheit zu hoffen. Muss man sich erst noch mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, diesen Satz. Wir müssen aufhören, auf eine bessere Vergangenheit zu hoffen. Was vergangen ist, ist geschehen. Wenn es Hoffnung gibt, dann gibt es die nach vorn hin. Aber nicht für unsere Vergangenheit. Da ändern wir nichts. Wenn wir uns nicht abwenden können von dem, was hinter uns liegt, erstarren wir wie Lots Frau zur Salzsäule. Wir sehen dann nur noch das Negative. Ich weiß, es ist nicht leicht, mit Erlebtem und Erfahrenen einfach so umzugehen, das alles zu verarbeiten. Und deshalb bleibt bei vielen Menschen am Ende nur noch Bitterkeit, Enttäuschung, Unfriede und Unversöhnlichkeit. Es hängt wirklich viel, auch für mein eigenes Leben eben daran, ob ich mit meiner eigenen Lebensgeschichte ausgesöhnt bin. In der Bibel wird uns eine dramatische Geschichte eines Mannes erzählt, der in seinem Leben viele Krisen und Brüche hatte. Sein Leben illustriert uns etwas, was es heißt, versöhnt zu sein mit der eigenen Lebensgeschichte. Wenn ich euch jetzt den Namen des jungen Mannes nenne, um den es da geht, werdet ihr sagen, das kennen wir ja. Das ist dieser junge Josef, der nach Ägypten verkauft wurde. Er erlebte ja, was ungezählte Menschen auch erleben in der Familie, in der Arbeitswelt, in der Politik. Wir sehen Josef in allen Lebensphasen als jungen Mann, in der Blüte seines Lebens, im Alter und im Sterben. Also mit Josef wird uns in der Bibel eine Gestalt vor Augen gehalten, da kann man das so nachvollziehen, was er an Krisen, an Brüchen erlebt hat. Und wie er am Ende sagen kann, und Gott hat doch alles gut und wohl gemacht. Ich habe noch einmal überlegt, bei dieser Josefs-Geschichte, vielleicht kommt ihr zu anderen Ergebnissen, aber ich sehe Josef an keiner Stelle als einen verbitterten und vom Leben enttäuschten Menschen. Ich finde da nichts in seiner Lebensgeschichte. Nun könnte man sagen, das ist ja klar, es wird auch nicht alles berichtet. Das weiß ich auch. Aber wenn das so entscheidend wäre, denke ich, hätte die Bibel das mitberichtet. An keiner Stelle finde ich es. Im Gegenteil, dieser Josef zeigt uns, wie er im Gottvertrauen, in der Fremde, doch ein gelingendes Leben führen konnte. Wie er sich auch selber mit seiner Lebensgeschichte, und die war alles andere als einfach, ausgesöhnt hat. Und natürlich auch am Ende mit seinen Brüdern. Josef sah sich in seiner Lebensgeschichte nie nur in der Rolle des Opfers. Er konnte seine Geschichte nicht nur oder konnte sie unter einem anderen Blickwinkel betrachten, dass er erlebt hat, wie Gott ihn auch durch schwere Lebensführungen immer wieder Hoffnung und Zukunft geschenkt hat. Und das Geheimnis seines gelingenden Lebens liegt im Vertrauen zu dem Gott Israels, der immer wieder Josef geführt und geleitet hat. Und am Ende konnte Josef sagen, der Herr war mit mir, der Herr war mit Josef. Ich glaube, das ist auch das Geheimnis seines Lebens. In dieser Beistandszusage Gottes kommt zum Ausdruck, dass Josef nicht nur ein Glückspilz gewesen ist, denen ist alles so in den Schoß gefallen. Das war er ja gerade nicht. Er war ja nicht dieser Überflieger. Er war manchmal an tiefen Stellen gelandet und wurde geerdet wieder. Im Gegenteil, mitten in allem Gelingen gibt es dieses grauenhafte Misslingen in seinem Leben. Da wird er als junger Mann von seinen eigenen Geschwistern, von den Brüdern in die Grube geworfen. Er wird in die Sklaverei verkauft. Er sitzt dort als Unschuldiger, wirklich als Unschuldiger und Vergessener im Gefängnis. Sollte man da von einem gelingenden Leben sprechen? Das ist doch alles andere als gelungen. Und diese gesamte Josefs-Erzählung macht mir auch deutlich, dass das Glücksverständnis, was wir oft haben, wo also alles in Ordnung gehen muss, wo es keine Brüche geben darf, wo alles nur so im grünen Bereich läuft, dieses Glücksverständnis bei Josef wird auf eine viel höhere Ebene gehoben. Also nicht nur im Bereich des Menschlichen, sondern immer auch in der Beziehung zu Gott hingesehen. Und das zeigt uns diese Geschichte von dem Josef, dass ein Leben, das scheinbar dem Menschen aus den Händen gleitet, noch lange nicht verloren ist. Ich glaube, an vielen Punkten hätte Josef sagen können, ach komm, lasst mich einfach in Ruhe, ich will nicht mehr. Es ist zu viel passiert in meinem Leben. Ich kann auch nicht mehr Gott vertrauen. Ich habe kein Vertrauen mehr in dieses Leben. Sondern, dass dieser Josef gesehen hat, auch dort, wo ich mein Leben gar nicht mehr selber in der Hand habe, wo es nicht so gelungen ist, im Misslingen kann Gott ein Gelingen schenken. Dort, wo vieles misslungen ist, schenkt Gott noch ein Gelingen. Im Scheitern oder ja, aus dem Scheitern meines Lebens kann Gott noch etwas Gescheites machen. Wenn ich glaube, Pascal hat es einmal gesagt, wenn ich ihm die Bruchstücke meines Lebens überlasse, die Bruchstücke meines Lebens. Und manchmal, ihr Lieben, ist von einem Menschenleben nicht mehr viel übrig als die Bruchstücke. Und das Gott überlassen. Also das Gelingen unseres Lebens liegt ja wirklich nicht allein in unserer Hand, sondern in Gottes Hand. Aber auch wenn unser Leben glatt läuft, wenn vieles gelingt, wir wissen, dass diese Welt für uns nicht das Paradies ist. Nur die Welt, in der wir leben, ist eine Welt voll Widrigkeiten. Es geht in ihr nicht immer gerecht zu, auch wenn Gott mit uns ist. Und der Herr war mit Josef. Nun müsste man den Schluss ziehen, wenn Gott mit Josef unterwegs ist, na dann kann es keine Schwierigkeiten mehr geben. Dann nur noch ein Wandeln auf sonnigen Höhen. Nein, so war es nicht. Der Theologe Klaus Westermann erklärt den Beistand Gottes so. Gottes Beistand, das ist schlecht zu sehen. Gottes Beistand kann auch durch einen Sturz mit einem Menschen gehen. Gott bleibt ihm treu und neigt ihm dann wieder seine Huld zu. Dass Gott auch im Unglück treu ist, das kann man, denke ich, bei Josef so ablesen. Gott ist im Unglück treu. Ja, geht es vielleicht etwas besser. Lieben zwar die Sonne, aber jetzt ist es so gut, wenn du das runterlässt. Vielen Dank. Und Unglück bedeutet ja nicht gleichzeitig Gott verlassen zu sein. Also nicht jedes Unglück macht mir deutlich, jetzt hat mich Gott verlassen. Sondern Unglück will uns ja oftmals gerade an diesen Punkt wieder bringen, wo ich ganz neu erkenne, Gott ist bei mir. Gott hält auch im Dunkel, in den Tiefen an Josef fest. Und das gilt genauso für unser Leben. An den Tiefpunkten unseres Lebens, wo wir scheinbar nicht mehr weiter wissen. Wo wir nur noch mit unserem Lebensschicksal hadern. Da steht auch Gott zu uns. Er ist treu. Auch wenn sich das manchmal gar nicht so anfühlt. Vielleicht kennt ihr dieses Gefühl. Naja, Gott ist bei mir, er ist treu und dann liegt man irgendwo hilflos im Krankenhaus. Alle Pläne sind dahin, die man sich so gemacht hat. Und man denkt, und wo ist in all dem Gott? Und doch hält er zu uns. Er geht mit uns die Wege, die manchmal so verworren sind, die wir uns überhaupt gar nicht selber erklären können. Und die Geschichte von Josef kann uns dabei helfen, uns wirklich im Gottvertrauen zu üben, in der Geduld, weil die Wege Gottes manchmal auch lange Wege sind. Unsere ganze menschliche Mentalität, auch die moderne, in der wir so leben, ist eigentlich daraufhin angelegt, es muss alles schnell gehen. Nicht nur was die Geschwindigkeit des Lebens anbelangt, per Auto oder Flugzeug, das muss auch immer schneller werden. Ich glaube auch die Lösung von Problemen, alles muss schnell gehen. Wir hätten schnell die perfekten Lösungen. Schwierigkeiten, die im Weg liegen, müssen sofort ausgeräumt werden. Es darf nichts mehr lange dauern. Und die Art und Weise Gottes, mit uns umzugehen, ist die, dass er uns manchmal lange Strecken zumutet, wo sich scheinbar nichts ändert. Und dann ist unser Vertrauen gefragt, ob wir denn wirklich bereit sind zu diesem Dennoch des Glaubens. Und lieber Gott, wenn du mich jetzt lange Strecken führst, wo ich gleich nichts fühle von deiner Macht, dann will ich dennoch darauf vertrauen, dass du mich zum Ziel führst. Also um dieses Vertrauen geht es. Und Vertrauen in Gott ist immer eine mutige und auch eine kraftzehrende Entscheidung. Und im Grunde, ihr lieben Geschwister, treffen wir sie doch jeden Tag neu, oder? Jeden Tag neu, wenn wir aufstehen, müssen wir diese Entscheidung treffen. Möchte ich Gott auch an diesem Tag vertrauen? Möchte ich mich von ihm führen lassen? Bin ich bereit, auf seine Führung einzugehen, auch wenn ich mir vielleicht anderes vorgenommen habe? Und dieses Gottvertrauen hilft mir dann auch, mit der eigenen Lebensgeschichte versöhnt zu sein. Also ich bringe es nochmal so ein bisschen grafisch zum Ausdruck. Mit dieser Linie, Josef war ja nicht der durchgängige Erfolgsmensch mit der steilen Karriere. Wenn das seine Geschichte wäre, würden viele sagen, hier kommen wir überhaupt nicht vor. Das ist seine Geschichte. Aber das hat nichts mit uns zu tun, weil es bei uns nicht nur diese hohen Spitzen gibt, sondern auch diese tiefen Täler. Diese Lebenskurve mit allem Auf und Ab. Und doch, immer wieder hat er erlebt, dass Gott die Kontrolle über sein Leben hat. An all den Punkten ist immer Gott dabei. Und das hat sein Leben geprägt. Dass Josef nicht an seinem Lebensgeschick zerbrochen ist, dass er nicht verbittert ist, sondern seinen Brüdern vergeben kann und auch sein eigenes Leben annehmen kann. Dieses Geheimnis, das liegt im 1. Mose Kapitel 45, die Verse 5 bis 8, wo Josef seinen Brüdern sagt: Und nun seid nicht bekümmert, ich werde nicht zornig auf euch und werdet nicht zornig auf euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Denn schon 2 Jahre ist die Hungersnot im Land und es dauert noch 5 Jahre, dass es kein Pflügen und Ernten gibt. Doch Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu setzen auf Erden und euch am Leben zu erhalten für eine große Errettung. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Und er hat mich zum Vater des Pharao gemacht und zum Herrn seines ganzen Hauses und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. Das ist also die Sicht Josefs. Das ist der Schlüssel der Josefsgeschichte. Ich frage mich manchmal, wie lange wird denn Josef gebraucht haben, seine schwere Lebensführung als Führung Gottes zu sehen und zu verstehen? Wie lange wird er gebraucht haben? Dass er das sehen konnte, nicht ihr, sondern Gott. Wie lange hat er gebraucht? Und weil Josef sich nun nicht mehr über seine Lebensführung grämt, sollen es seine Brüder auch nicht tun. Auch sie werden dadurch entlastet. Er macht ihnen keine Vorwürfe und Vorhaltungen mehr. Und deshalb sollen sie sich auch keine Selbstvorwürfe mehr machen. Auch das gehört zu unserer Lebensbiografie, dass sie oft bestückt ist mit Selbstvorwürfen. Hätte ich doch damals anders. Selbstvorwürfe. Man ändert aber nichts mehr an der Situation. Es gibt Menschen, die können sich selbst das, was sie getan haben, nie vergeben. Kennt ihr das? Das kann ich mir nicht verzeihen. Das kann ich mir nicht vergeben. Irgendeinen Fehltritt, auch ein Verhalten gegenüber anderen, was vielleicht schwere Konsequenzen und Folgen hatte, das kann ich mir nie verzeihen. Eine Selbstanklage, Selbstvorwurf, und das kann Menschen wirklich zermattern. Fast so eine selbstzerstörerische Aggressivität entwickeln. Diese Selbstanklage, ich kann mir es nicht verzeihen. Man lässt die Vergebung für andere gelten, aber nicht für sich selber. 3-mal betont Josef, nicht ihr, sondern Gott. Nicht ihr, sondern Gott hat das gefügt. Und damit stellt Josef seine tragische Familiengeschichte hinein in Gottes vertrauensvolles Handeln und Planen. Dass er einfach darauf vertraut, weit vorausschauend hat Gott hier Wege bereitet, an die hat keiner gedacht. Nun, man kann ja das jetzt mal rückwärts so sehen, diese Geschichte. Wenn ein Josef nicht nach Ägypten gekommen wäre, wo hätte denn sein Vater mit seinen Brüdern dann Getreide kaufen sollen? Wo denn? Wie hätten sie denn eine Hungersnot überstehen sollen? Nur, das wusste keiner, als das geschah mit Josef, als er in der Grube lag und als er als junger Mensch in die Fremde musste, als Sklave. Da wusste keiner. Und dieses vorausschauende Handeln und Planen, entdeckt man das nicht auch im eigenen Leben? Dass man plötzlich an einen Punkt kommt und sagt, ey, wie hat Gott hier wunderbar gehandelt? Wie hat er hier die Weichen gestellt, wo ich überhaupt nicht dran gedacht hätte? Da schaut Gott weit über unser jetziges Leben hinaus und weiß, was da kommen wird. Das ist also auch so dieses Führen, Handeln und Planen Gottes. Diese große und breite Erzählung in dieser Josefsgeschichte macht eigentlich deutlich, dass Gottes Hand die verwirrten und verschlungenen Wege von Schuld und Unrecht, dass er sie alle zu einem gnädigen Ende führen kann. Wie viel Schuld lastet hier auch auf den Brüdern? Wie viel Schuld am Ende auch bei dem Jakob, dass er gerade den Josef gegenüber den anderen Brüdern vorgezogen hat. Immer wurde da Neid geschürt. Und auf einmal wird all dieses Verworrene und Verschlungene, all diese Schuld und Unrecht von Gott zu einem gnädigen Ende geführt. Also nicht ihr, sondern er. Wird denn damit Schuld verharmlost? Ach, ihr könnt gar nicht dafür. Am Ende war es ja Gott, der so geführt und gewollt hat. Nein, nein. Das enthebt die Brüder nicht ihre Schuld. Auch das müssen sie noch lernen, die Schuld einzugestehen. Und sie brauchen Vergebung. Und Josef leitet ja seine Brüder dazu an, dieses ganze elende, von Schuld zerfressene Lebensgefüge im Licht Gottes zu sehen. Sie sollen ihr eigenes Leben so sehen, wie er es jetzt erkannt hat. Nicht ihr, sondern Gott. Und das sollen sie erkennen, wie Gott auch in ihrem Leben gehandelt hat. Und ich sage es noch einmal, man kann das oft oder überhaupt nur im Nachhinein sehen und erkennen. Aber hoffentlich sehen wir es dann auch, wie Gott geführt und gehandelt hat. Bei dieser Art der Schuldbewältigung wird auch nichts vertuscht. Es wird nichts beschönigt, aber es wird unter eine neue Perspektive gestellt. Vielleicht kann man es auch so sagen, auf die dunklen Wege fällt das erhellende Licht Gottes. Ne, wo diese ganzen dunklen Wege sind von Schuld und Sünde und Versagen, da auf einmal fällt Gottes Licht drauf und es gibt ein ganz neues Erkennen, ein ganz neues Deuten auch der Lebensgeschichte. Und das betont ja Josef immer wieder, dass Gott in einer weisen Voraussicht eben zu dem Zweck der Lebenserhaltung ihn nach Ägypten geschickt hat. Und so deutet er seine wechselvolle Geschichte immer in dem Licht Gottes. Er sieht diese verschlungenen und entbehrungsreichen Wege als Fügung Gottes. Und wie viele können aus ihrem Leben dann erzählen, ja, da gab es schwierige Wege in meinem Leben, aber Gott war dabei, Gott hat wunderbar an mir gehandelt. Und wisst ihr, die eigene Lebensführung als Führung Gottes zu erkennen, solche Lebenszusammenhänge erkennen, das muss man selbst entdecken. Stellt euch einmal vor, die Brüder wären zu Josef gekommen und hätten gesagt, Josef, was das mit dir so passiert ist, dass wir dich in die Grube geschmissen haben und dass du nach Ägypten als Sklave kamst, heimatlos warst. Das alles, das hat Gott so gewollt. Bitte schön, das ist Gottes Führung. Wisst ihr, wie der Josef da gestanden hätte? Das kann ich nicht anderen einfach so an den Kopf werfen, versteht ihr? Ich kann keinem jetzt sagen, du musst jetzt dein Leben so sehen. Das ist ein Erkennungsprozess, den muss Gott uns schenken. Das kann nämlich ganz lieblos werden, wenn wir plötzlich Menschen sagen, ach, ne, da verliert vielleicht eine Familie die Mutter, kleine Kinder da. Natürlich weiß man am Ende, es ist Gottes Führung, aber versteht ihr, der eigene Mensch, der Mensch selber muss damit fertig werden, muss das anerkennen, sonst kann das sehr lieblos erscheinen. Also erst, wo ich selber darauf komme, wenn ich selber diese Deutung auch erkenne, dann kann ich das für mein Leben annehmen. Und genauso macht es Josef. So deutet er im Rückblick sein Leben. Aber das haben ihm nicht andere gesagt, das ist in ihm selber gereift, das hat Gott ihm geschenkt. Und deshalb ist er mit seiner Lebensgeschichte am Ende auch versöhnt. Freilich leicht ist es wirklich nicht, Erlebtes zu verarbeiten, dass am Ende nicht nur die Bitterkeit, die Enttäuschung, der Unfriede und die Unversöhnlichkeit bleiben. Es ist manchmal ein langer Weg. Und es ist ja so, dass wir alle miteinander viel Lebenslast und Lebensschuld mit uns herumschleppen. Und das kann man nicht einfach so abschütteln und beiseite tun. Aber ich habe auch erkannt, die Wege, die heute Menschen oft gehen, auch von der Psychologie her, vielleicht mag es hin und wieder eine Hilfe sein, aber in der Regel werden Menschen dann so geführt, dass sie immer die Schuld bei anderen finden. Das ist oft die Art und Weise, wie Menschen durch Psychologie geführt werden. Du bist selber nicht schuld. Also wenn es ganz schlimm kommt, liegt es in deiner Kindheit an deinen Eltern. Ich habe schon manche Eltern da wirklich weinen sehen, weil ihnen das von den Kindern in harter Weise gesagt wurde. Das, was ich jetzt durchmache, das liegt an euch. Und man vergisst, dass man ja immer die Möglichkeit irgendwann mal hat, auch das Leben anders zu gestalten. Und für mich ist es einfach zu kurz geschossen, wenn man alles eigene Delegierten sagt, dass die Umwelt daran schuld, die mich geprägt hat, das sind meine Eltern schuld. Es gibt diese großen Zusammenhänge, das ist mir auch klar. Aber die Bibel rät uns immer zu einem anderen Weg. Nicht, dass wir Schuld bei anderen dann suchen, sondern selber auch uns als Schuldige erkennen. Und für mich ist es einfach von der Bibel her der bessere Weg, dass uns im Wort Gottes, im Namen Jesu, Vergebung zugesprochen wird. Dass ich nicht erklären muss, wie ich das nur alles loskriege in meinem Leben, sondern dass ich das, was ich an Lebenslast und Lebensschuld habe, immer wieder unter das Kreuz bringen kann und dort Entlastung erfahre. Also ohne Vergebung gibt es am Ende keine Versöhnung. Versöhnt mit gestern ist also nur möglich, wenn ich heute gelten lasse, was Jesus für mich getan hat. Und ich will es gerne noch mal so betonen, es hilft uns wirklich nichts und am Ende hilft es keinem Menschen, wenn wir nur in dem Vergangenen herumrühren und die Brühe immer wieder neu auffüllen. Sicher muss über manches auch mal ehrlich gesprochen werden. Aber es gibt auch einen Punkt, wo ich sagen muss, ich lasse jetzt das Gestern, das Vergangene einfach ruhen. Ich nehme die Vergebung an, die mir auch heute durch Jesus zuteil wird. Und deshalb noch mal am Schluss auch diese Bitte um Vergebung. Am Schluss noch einmal der Josefs Geschichte. Die Bitte der Brüder Josefs. Sie ließen Josef sagen, dein Vater hat vor seinem Tod befohlen und gesagt, so sollt ihr zu Josef sagen, ach, vergib doch das Verbrechen deiner Brüder und ihre Sünde, dass sie dir Böses angetan haben. Und nun vergib doch das Verbrechen der Knechte des Gottes, deines Vaters. Diese Bitte um Vergebung, hier kommt ein hebräisches Wort zum Tragen, das meint ein Aufheben und Tragen. Also wenn diese Bitte an Josef gerichtet wird, vergib doch das Verbrechen der Knechte deines Gottes, also vergib deinen Brüdern, dann wird im Grunde von Josef etwas Ungeheuerliches verlangt. Er soll die Schuld, das Vergehen der Brüder nicht nur ertragen, sondern selbst etwas davon auf sich nehmen und tragen. Das schwingt in diesem Wort der Vergebung mit. Du musst selber etwas mittragen. Die anderen sollen erleichtert werden und er wird beschwert. Vergib doch, trag doch die Schuld deiner Brüder. Hier wird Josef etwas Unerträgliches zugemutet. Aber Jakob hätte diese Bitte nicht ausgesprochen, wenn er nicht gewusst hätte, sein Sohn hat diese Kraft. Und, Entschuldigung, und deshalb muss man die Josefsgeschichte auch im Blick auf Jesus hinlesen. Jetzt bitte ich euch einfach mal diesen Sprung hin ins Neue Testament zu machen. Hätte Gott über seinem Sohn nicht die Worte sprechen lassen, für wahr, er trug unsere Krankheit, auch die Krankheit der Sünde, die Schuld, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Gott hätte es niemals seinem Sohn zugemutet, wenn er nicht gewusst hätte, er hat auch die Kraft dazu, das zu tun. Er kann das ertragen. Und im Grunde, wenn wir Jesus um Vergebung bitten, dann macht er doch eins, dass er sich unsere Schuld, unser Versagen auf sich lädt. Dass er es trägt, das ist genau das. Er hebt unsere Schuld auf, er nimmt sie von uns weg und dann liegt sie bei ihm. Das ist die Vergebung. Und wenn ich mich dann frage, was ist das für eine Kraft, die das zu Wege bringt? Schuld anderer auf sich zu nehmen, sie zu tragen, dann gibt es für mich nur diese eine Antwort. Es ist die Kraft der Liebe. Weil die Liebe allein und nur die Liebe allein Unerträgliches ertragen kann. Und das ist der Kern dessen, was die Bibel auch unter Vergebung versteht. Die Schuld, das Versagen, wird nicht aus der Welt geschaffen, dass sie den Schuldigen abgenommen wird, sondern dass ein anderer als Opfer an die Stelle des Schuldigen tritt. Und hier sind wir wieder bei Jesus. Er tritt an meine Stelle. Mich, den es hätte treffen müssen, der Zorn Gottes, den nimmt Jesus auf mich. Es ist die Kraft der Liebe, die also Unerträgliches trägt. Hier habe ich es nochmal. Er, Jesus, das Opfer, trägt die Schuld der Täter. Am Kreuz und unter dem Kreuz kommen beide Opfer und Täter zusammen. Und liebe Brüder und Schwestern, nur so werden wir mit unserer eigenen Lebensgeschichte versöhnt. Wir werden dort versöhnt, wo wir Versöhnung mit Gott haben, wo wir versöhnt sind auch mit anderen und wo ich aber auch das, was Jesus für mich getan hat, annehme und darauf ganz fest vertraue, dass egal wie mein Leben verkorkst ist, egal was da an Brüchen und Schuld da ist, dass er vergibt und dann ist das, was er vergeben hat, wirklich auch beseitigt. Ich wünsche euch sehr, dass ihr so auch auf euer Leben zurückschauen könnt, als Menschen, die aus der Vergebung leben. Und vielleicht braucht es manchmal so einen Neustart auch im Alter, dass man sagt, das sind Dinge, ich komme hier einfach nicht weiter. Dann such dir einen Menschen, zu dem du Vertrauen hast, der auch Jesus lieb hat, der an Jesus glaubt. Und dann geh mit ihm gemeinsam einen solchen Weg, dass du nicht mehr länger mit deinem Leben, mit deinem Schicksal hadern musst, sondern ganz getrost nach vorn gehen kannst, versöhnt bist mit deiner eigenen Lebensgeschichte.